Ein ganz, ganz herzliches Willkommen zu unserem Gottesdienst am Buß- und Bettag, den wir mit dem Posaunenchor zusammen und mit dem Gottesdienstteam gestalten. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des dreieinigen Gottes. Ich freue mich natürlich, mal wieder mit Ihnen Gottesdienst feiern zu dürfen und Gemeinschaft zu haben. Ich möchte Sie grüßen mit dem Wort aus Sprüche 14, Vers 34, das über dem Buß- und Bettag steht: Gerechtigkeit erhöht ein Volk, aber die Sünde ist der Leute Verderben. Wir wollen mit einem neueren Lied beginnen, das zum Anlass Buß- und Bettag passt. Wir sehen es auf der Leinwand, wir schauen der Wahrheit ins Auge. Wir wollen uns erheben und beten. Herr Jesus Christus, wir möchten dir danken für diesen besonderen Abend der Umkehr, weil wir wissen, dass du unser Herz kennst und uns trotzdem nicht verwirfst. Können wir unser Leben auch mit seinen Schattenseiten in dein Licht stellen. Wir dürfen dich um Vergebung und einen Neuanfang bitten, wo wir von dir und deinen guten Wegen abgewichen sind. Danke, dass wir damit auch in diesem Gottesdienst rechnen dürfen. Prüfe mich, Herr, und erkenne, wie ich's meine. Sieh, ob ich auf bösem Wege bin, und leite mich auf ewigem Wege. Amen. Bitte Platz zu nehmen. In der Stillen wollen wir vor Gott bringen, was jeden von uns besonders bewegt. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen gewissen Geist. Verwirf mich nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von mir. Erfreue mich wieder mit deiner Hilfe und mit einem willigen Geist rüste mich aus. Amen. Es geht nachher im Predigttext um die enge Pforte. So hat Martin Luther Jesu Wort übersetzt. Wir fragen mal Martin Luther selbst nach seinen Erfahrungen in seinem Leben damit.
Oh. Ich wollte nur die schöne Kirche anschauen. Ich wusste gar nicht, dass heute Abend Gottesdienst ist. Ich setze mich schnell und verdrück mich und höre zu.
Ja halt. Bleiben Sie noch mal da. Ich glaube, Sie müsste doch der, wenn ich richtig sehe, der Dr. Martin Luther sein. So wie, ja, natürlich. Ja, Sie kommen richtig. Genau richtig. Es passt genau zum Thema. Es ist doch so, dass Sie ausgerechnet vor 500 Jahren im Herbst, dass sie da auch dieses Wort von der engen Pforte ins Deutsche übersetzt sind, oder? Das ist doch so.
Ja, das stimmt genau. Von jetzt auf nachher wurde ich auf der Wartburg versteckt und da hatte ich dann viel Zeit, um zu übersetzen.
Okay, dann können Sie uns sicher was aus Ihrer Erfahrung dazu sagen. Das macht uns unsicher, ja sogar ängstlich, weil wir nicht so richtig wissen, was Jesus mit der engen Pforte und dem breiten Weg, was er da eigentlich damit gemeint hat. Da können Sie uns bestimmt ein paar Erfahrungen weitergeben.
Ja, da fällt mir ein, was meinem Wartburg-Versteck eigentlich vorausging. Im Frühjahr 1521, da wurde ich nach Worms auf den Reichstag bestellt und dort sollte der Kaiser über meine Lehre entscheiden.
Okay, aber was hat es jetzt mit der engen Pforte zu tun? Also mehr Publikum wieder, konnte sie ja bei der Sache gar nicht wünschen, wie da in Worms, oder?
Ja, das täuscht gewaltig. Meine Reise nach Worms war lebensgefährlich. Schließlich hat mich die Kirche schon aus der Kirche geworfen, genau. Und der Kaiser wollte noch eins draufsetzen und mich hier vogelfrei erklären. Und man hat sogar gemunkelt, dass 100 Jahre zuvor Johannes Hus wegen einer kleinen Angelegenheit verbrannt wurde. Und
ja. Okay, ja, aber da hätten Sie ja bestimmt Angst gehabt, oder nicht?
Ja, doch, eben. Also sogar der Reichsherold, der mich begleiten sollte, hatte Mitleid mit mir und wollte einfach ohne mich einfach gehen lassen.
Okay, aber was war der Grund? Warum sind Sie trotzdem dann gegangen?
Ja, der Grund, ja, genau, wegen diesem Buch, wegen der Bibel. Deshalb sagte ich in Worms, dass mein Gewissen gebunden ist an Gottes Wort. Und ich habe gesagt, dass das Gewissen, das in Gott gebunden ist, einfach wichtig ist.
Okay, also verstehe ich richtig, wenn Worms für Sie ja enge Pforte war, oder? Das ist doch so, oder?
Ja, zumal auf dem Weg nach Worms wurde ich krank. Und der Teufel warf mir Prügel zwischen die Beine, wo es nur ging. Aber ich sagte auch mit großem Zittern, wenn auch Johannes Hus verbrannt wurde, die Wahrheit, die würde nicht verbrannt.
Okay, also vielen Dank mal, Herr Luther. Es war ein sehr eindrückliches Beispiel. Dann nehmen Sie doch Platz, oder?
Moment, kleinen Moment. Aha. Eine viel wichtigere Erfahrung habe ich einige Jahre zuvor gemacht.
Ah, okay, also bestimmt mit dem Zusammenhang mit dem Ablasshandel, oder?
Nein, das denkt ihr immer. Ganz einsam und für mich musste ich durch die enge Pforte. Und es gibt tatsächlich meine Pforte, meine ganz persönliche Pforte zum Himmel, zum Paradies und zum ewigen Leben.
Aha, also dann nichts wie zu, sagen Sie uns, was sich da zwischen Ihnen und Gott einfach abgespielt hat. Nur raus, genau, wir sind interessiert.
Ja, bekannt ist bis heute, dass ich im Kloster ein gottgefälliges Leben führen wollte. Und ich brachte kein solches hin und ich brachte mit Wachen und Beten und Ringen um das Wort, um den Verstand, ja eigentlich fast um mein eigenes Leben. Und es wurde auch nicht besser, als ich dann in Wittenberg Studenten unterrichten sollte. Man stellt sich vor, ich sollte Studenten unterrichten, wie man in den Himmel kommt. Und ich wusste es selbst nicht. Ja, ich war mit Gott innerlich so zerstritten, dass ich sein Wort von der Gerechtigkeit fast nicht mehr hören konnte.
Also, weil Sie kein vor Gott gutes Leben hinbekommen haben, dann waren Sie also stocksauer auf Gott, kann man so sagen, oder?
Ja, genau so war es, aber eines Nachts hat mich Gott aus der Finsternis herausgerissen. Als ich wieder über sein Wort, über den Römerbrief im ersten Kapitel gegrübelt habe, hat er mir einfach das rettende Licht geschenkt. Gott fordert nicht die Gerechtigkeit von mir. Gottes Gerechtigkeit ist seine Gnade durch Jesus am Kreuz von Golgotha. Und dadurch bin ich gerecht. Ich habe das in vielen anderen Bibelstellen gefunden. Und es war für mich der Eintritt ins Paradies durch die enge Pforte. Also erst vor kurzem habe ich das in meinem Lebensrückblick auch so aufgeschrieben.
Schön, gut, dass Sie Ihre zweite Erfahrung von der engen Pforte auch noch erzählt haben. Also das geht ja wirklich alle von uns an, der bei Gott ankommen will. Also genau, das war sehr interessant und jetzt danke von Herzen für das Interview. Genau, Sie dürfen aber gerne da bleiben. Gell?
Ja, bitte, dann setze ich mich einfach mal hin.
Danke, ja.
Ja, vielen Dank. Herzlichen Dank für den kleinen Einblick in Martin Luthers Leben. Und wir wollen jetzt ein Lied von ihm singen, nämlich Aus tiefer Not schrei ich zu dir. 3 Verse davon. Wir sehen es auf der Leinwand.
Thank you.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für diesen Buß- und Bettag ist ein Abschnitt aus der Bergpredigt im 7. Kapitel vorgesehen, dort ab Vers 13 bis 20. Dort spricht Jesus: Geht hinein durch die enge Pforte, denn die Pforte ist weit und der Weg ist breit, der zur Verdammnis führt, und viele sind's, die auf ihm hingehen. Wie eng ist die Pforte und wie schmal der Weg, der zum Leben führt, und wenige sind's, die ihn finden. Seht euch vor den falschen Propheten, die in Schafskleidern zu euch kommen, inwendig aber sind sie reißende Wölfe. An ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Kann man den Trauben lesen von den Dornen oder Feigen von den Disteln? So bringt jeder gute Baum gute Früchte, aber ein fauler Baum bringt schlechte Früchte. Ein guter Baum kann nicht schlechte Früchte bringen und ein fauler Baum kann nicht gute Früchte bringen. Jeder Baum, der nicht gute Früchte bringt, wird abgehauen und ins Feuer geworfen. Darum an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Amen. Liebe Heidelbacher Gemeinde, einem Ausleger verdanke ich sehr hilfreiche Beobachtungen zu unserem Bibelwort aus der Bergpredigt. Zum Ende der Bergpredigt, wo unser Bibelwort steht, geht es Jesus noch einmal um etwas ganz Elementares, nämlich ums Hineinkommen ins Himmelreich. Genau in der Mitte der Bergpredigt steht das Vaterunser mit seiner Bitte und führe uns nicht in Versuchung. Deshalb kann man sagen, unser Abschnitt ist eine Auslegung dazu. Lass mich den Eingang ins Himmelreich nicht verfehlen. Ein spannendes Thema für den Buß- und Bettag. Kann man denn das, den Eingang ins Himmelreich, verfehlen? Drei Felder, wo es schief gehen kann, spricht Jesus in unserem Abschnitt deutlich an. Ein erstes: Es geht um den richtigen Start in den Glauben. Um die Ausgangsfrage, wie komme ich in den Himmel? Oder biblisch ausgedrückt, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Ich habe ein paar Predigthilfen für heute gelesen. In keiner einzigen geht es um die Frage, wie komme ich in den Himmel? Das ist doch merkwürdig, wo es doch ausdrücklich um die Pforte, um das Tor, um einen Zugang zum Leben geht, womit bei Jesus immer und in erster Linie das ewige Leben, das ewige Heil, die Rettung gemeint ist. Dass wir dieses Tor finden, diese Tür, die er selbst in Person ist, dafür wirbt Jesus unermüdlich, bittend, fast, flehentlich: Geht da durch, kommt zu mir. Dem steht aber ein Gegenentwurf entgegen, der heute Menschen magisch anzieht, wie ein anderes Tor, wie eine andere Tür. Manche sagen es nicht, leben und handeln nur danach, fahren darauf ab, ohne es auszusprechen. Andere machen kein Geheimnis aus ihrem Lebensmotto, wie der Rapper Sido, gar noch nicht so lange her, mit seinem Refrain: Lass uns leben vor dem Tod, so richtig übertreiben. Lass uns leben vor dem Tod, wir haben doch nur dies, das eine. Warum sollen wir noch hoch, wenn hier das Paradies ist? Komm, genieß es. Dieses Leben vor dem Tod. Jesus dagegen wirbt für das Reich oben, für das Paradies bei ihm. Ja, er redet nicht nur, er stellt den Zugang dazu her. Was er dafür getan hat, lässt sich vergleichen mit dem, ein bisschen vergleichen, was eine Erzieherin in Niedersachsen vor einigen Jahren vollbrachte. Einer ihrer Schützlinge war durch eine morsche Abdeckung in einen 25 Meter tiefen Bergwerkschacht gestürzt, in dem unten das Wasser stand. Ohne zu zögern sprang die Erzieherin ihrem Kindergartenkind hinterher in das schwarze Loch, hielt es dort unten 2 Stunden im nur 5 Grad kalten Wasser oben, bis die Feuerwehr beide mit leichten Verletzungen retten konnte. Wenigstens ein bisschen vergleichbar verließ Jesus das Himmelreich und sprang für uns in eine finstere Welt, die nur Schrecken und Tod für ihn bereit hatte. Eine solche einmalige Liebe begegnet uns nur bei ihm. Wie man sich nur mit diesem unzulänglichen Vergleichen etwa ein bisschen vorstellen kann. Deshalb ist für mich die Tür, die der Rapper anbietet, so kurzschlüssig und so oberflächlich gegenüber der Tür, schon Corona, mit Corona ein Jahr später, macht dem Vergleich den gar aus, es ist das Paradies längst nicht mehr hier. Gegenüber dem Tor, das Jesus uns durch seine Liebe aufmacht. Dafür werbe ich auch, dass wir das finden. Aber worin besteht denn trotz noch Versuchung, an der Tür von Jesus vorbeizugehen? Ich möchte so antworten. Glauben heißt in seiner ursprünglichsten alttestamentlichen Bedeutung, sich tragen lassen wie ein Kleinkind oder wie das Kind, das in den Brunnen gefallen war, von der Erzieherin aus dem Wasser gehalten wurde. Das fiel Martin Luther schwer, der sich lieber mit seinen eigenen guten Taten den Himmel erobert hätte. So sind wir doch alle drauf. Stattdessen musste er sich, wie wir alle, die Gerechtigkeit Gottes gnadenhalber schenken lassen. Wir sind bei Gott darauf angewiesen, dass ein anderer barmherzig mit uns ist. Das fällt schwer. Lassen Sie mich es noch einmal mit einem anderen Lutherwort unterstreichen. Martin Luther hat sowohl in seinen Morgen wie in seinen Abendsegen die Bitte hineingeschrieben: Ich befehle mich, meinen Leib und Seele und alles in deine Hände. Sich in eine andere Hand geben, das heißt Glauben. Und das widerstrebt uns. Wir wollen gern selbst Herr und Frau im eigenen Hause sein. Aber was jeder von uns am Lebensende sowieso muss, nämlich alles zuletzt sein Leben aus der Hand geben, das machen Glaubende vorher. Wir geben Leib, Seele und alles für Gegenwart und Zukunft in die liebenden Hände Jesu, in die Hände dessen, der uns über Wasser hält, in Zeit und Ewigkeit. Ein zweites, worin die enge Pforte besteht: Es geht um den richtigen Glaubensinhalt. Das, woran wir glauben, ist nicht zweitrangig. Wie ich drauf komme, weil Jesus von den falschen Propheten spricht, die auftreten werden. Das Wort Prophet kann man übersetzen. Es heißt so viel wie ganz schlicht Sprecher Gottes. Falsche Propheten sind also Falschsprecher Gottes. Ich denke jetzt gar nicht in erster Linie an irgendwelche obskuren Sektenprediger. Ich denke an die Gefahr, die heute viel, viel größer ist in unserer Zeit, das Evangelium und dementsprechend seinen Glauben so dem Zeitgeschmack und der Zeitmeinung anzupassen, dass am Schluss nichts mehr davon übrig bleibt und wir nur noch stromlinienförmig und zeitkonform sind. Um ein Beispiel zu nennen, ins Zeitschema heute passt nicht mehr so recht, dass Jesus der Helfer und der Retter für alle Menschen sein soll und ist. Im Zeitalter des religiösen Vielerleis hätte man es gern ein bisschen angepasster, auch von christlicher Seite, nach dem Motto, man kann doch wohl auf allerhand Wegen in den Himmel kommen. Der Leiter der christlichen Zeitschrift Idea wünschte sich deshalb neulich zur Neuwahl der Spitze der evangelischen Kirche in Deutschland ein offenes Bekenntnis zu dem, was die Bibel selbst so ausdrückt: Es ist in keinem anderen Heil als allein in Jesus Christus. Einfach, so schreibt er, weil Jesus selbst es so vertreten hat. Ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Aber auch da, wo wir vielleicht selbst anfällig sind für die Anpassung an eine andere Zeitströmung, nämlich für die, dass jeder für sich, des Individualismus, das ist ja auch so eine Zeitgeistströmung, gilt es sich nicht verführen zu lassen, wo jede christliche Gruppe auch nur noch ihr eigenes macht, muss man sich besinnen auf das Neue Testament, wo Jesus unter anderem von der Gemeinde als seiner Braut spricht. Dabei ist für Jesus klar, dass es für ihn nur eine Braut geben kann. Jesus hat nicht viele Bräute. Soll es da, nicht nur bei den anderen, sondern auch bei uns in Heidelbach, drumherum, bei mir mit der Bibel übereinstimmen, dann müssen wir als Christen wieder zusammenwachsen hin auf das eine Haupt der einen Gemeinde, Jesus Christus. So wie etwa auch schon hochgewachsene Bäume, die aus welchen Gründen auch immer in zwei Stämmen dastehen, zusammenwachsen können und sogar Nährstoffe und Wasser regelrecht teilen können und gemeinsam in die Äste transportieren, in einer Zeit, in der die Zahl der Gläubigen bei uns deutlich am Abnehmen ist, ist es umso dringlicher. Es geht also nicht nur um Schauen auf die anderen, wo die der Zeitmeinung hinterherlaufen, sondern auch um den Blick auf sich selbst, wo wir in Gefahr sind, dem Zeitgeist hinterherzulaufen. Ein Kirchenvater, der für den Glaubensinhalt gekämpft hat, den wir ganz konkret an Weihnachten feiern, dafür musste er kämpfen sein Leben lang, nämlich dass in Jesus wirklich Gott Mensch wurde. Athanasius mit Namen ließ sich für diese biblische Wahrheit 5-mal in Verbannung schicken. So wichtig war ihm, dass die Bibel an dieser Stelle nicht verbogen wird. Ging er 5-mal außer Landes, dann kam er wieder zurück und dann ging der Streit von weitem los. Dann haben wir ihn wieder fortgejagt, dann kam er wieder zurück. Ein drittes, was mit dem schmalen Weg und der engen Pforte zusammenhängt, wo wir uns nicht auf Abwege führen lassen sollen. Für Jesus ist der Erweis eines Weges in seinem Sinn die gute Frucht, die bei unserem Christsein herauskommt. Kommen wir nochmals auf Martin Luther. Seine Wege durch die enge Pforte waren für ihn sehr unbequem, aber sie brachten Früchte in Mengen. Wer mag schon gern unter Lebensgefahr mit dem Vorbild, dass ein anderer bei dieser einer Gelegenheit verbrannt wurde, sich vor dem Reichstag bekennen? In wie vielen Stunden und Tagen und Jahren hat er einsam gekämpft um die Erkenntnis des Wortes Gottes? Also das war hart, die enge Pforte für ihn. Und trotzdem brachte sein Leben Früchte die Menge. Was verdanken wir ihm nicht alles? Die Bibelübersetzung, überhaupt die Hochschätzung der Bibel, das Singen im Gottesdienst hat er eingebracht. Die Glaubensgewissheit, auf die er gepocht hat, weil wir uns von Gott alles schenken lassen dürfen, den Himmel und nichts erarbeiten müssen. Das ganze Leben, Schule, Beruf und Familie als Gottesdienst im Alltag zu verstehen, als eine wunderbare Möglichkeit, das Leben, wie unser Alltag sich darstellt, in diesem Leben Früchte zu bringen für Gott und für den Nächsten, das war nicht selbstständig. Lieber ging man damals ins Kloster. Luther hat darauf hingewiesen, du kannst im Alltag Gott dienen, Gottesdienst halten. Das geht auf Luther zurück. Zur Erinnerung, das schöne deutsche Wort Beruf, Beruf. Ich bin berufen zu etwas von Gott, stammt von ihm. Früchte seiner engen Pforten noch und noch. Freilich wäre Martin Luther ein Übermensch gewesen, wenn er nicht auch den einen oder anderen Fehler gemacht hätte. Das kann man auch sagen. Noch einmal, die dritte enge Pforte ist an euren Früchten, werdet ihr als Christen erkannt. Neulich kaufte ich mir ein Buch mit Lebensbildern zu Christen, die zu einem guten Teil heute noch leben und deren Leben fruchtbar wurde für Gott. Das Vorwort dazu schrieb Tobias Merkle, der aus seinem eigenen Leben erzählt. Angeregt durch ein christliches Buch beschloss er, nach der Schule ein soziales Jahr bei David Wilkerson zu machen, der in New York als Christ unter Straßenbanden arbeitete und vielen half, einen neuen Lebensweg einzuschlagen. Wieder in Deutschland baute Tobias Merkle als junger Mann mit 13 Jahren Vorarbeit eine christliche Alternative zum Jugendstrafvollzug auf, das Seehaus in Leonberg, das allgemein anerkannt ist. Auch er durfte schon als Christ viele Jugendlichen vom schiefen Weg wegholen und ihnen zu einem neuen, besseren Lebensweg verhelfen. Nun lädt er seinerzeit junge Menschen dazu ein, Zitat, lass andere Gottes Liebe durch dich erfahren und sei gespannt, was noch alles auf dich zukommt. Ich schließe mit der engen Pforte im Unterschied zum breiten Weg. Gibt Jesus eine Auslegung zu der Vaterunser-Bitte, führe uns nicht in Versuchung. Dabei kommt es auf den guten Start im Glauben genauso an, wie auf unsere biblischen Glaubensinhalte und zuletzt auch aufs Früchtebringen für Gott. An jeder Stelle kann man sich auch abbringen lassen und damit alles aufs Spiel setzen. Zu fast allem habe ich als Pfarrer auch Beispiele erlebt, wie es schief gehen kann. Es ist nicht nur so dahingesagt, sondern da gibt es Beispiele, wie es wirklich schief gehen kann. Doch Jesus lockt und wirbt für sich als Tür und für den schmalen Weg, der zum Leben führt. Er gleicht jenem alten japanischen Inselbürgermeister, von dem ich schon erzählt habe. Bei einem drohenden Tsunami zündete er zur Warnung für seine Inselbewohner sein eigenes Reisfeld auf der Anhöhe der Insel an. Als die Inselbevölkerung zu ihm auf den einzigen Hügel der Insel lief, um zu löschen, wehrte er ab. Bevor der Tsunami die Küste drunten erreichte, musste er vor allem das eine wissen, ist er sowieso da und die andere auch, alle Inselbewohner eben, die er liebte und die er namentlich abfragte. Genau so möchte Jesus uns alle bei sich und hinter sich haben. Keinen von uns will er auf dem Weg verlieren. Amen. Wir wollen wieder miteinander singen. Nämlich noch einmal ein Lutherlied, ein feste Burg ist unser Gott. Es wird wieder auf der Leinwand angezeigt. Wir wollen uns erheben und beten. Lieber Herr, wir danken dir, dass du nicht willst, dass wir das Ziel unseres Lebens verfehlen. Schenke uns allen einen rechten und guten Start im Glauben. Und wo wir bisher nicht recht gestartet sind, da lass uns dir ab jetzt fest vertrauen, ja, dir unser ganzes Leben anvertrauen. Gib, dass wir uns das Evangelium nicht zurechtbiegen und unserem Lebensgefühl anpassen, bis nichts mehr davon übrig bleibt. Du allein bist der Weg und die Wahrheit und das Leben und nicht wir oder unseresgleichen. Gib, dass wir uns von deiner Liebe auch ganz neu in den Dienst nehmen lassen und sie denen weitergeben, mit denen du uns zusammengestellt hast. Ja, auch darüber hinaus, wo du uns Mittel und Wege gegeben hast. Und wo unser Arm nicht hinreicht, da wirke du selbst. Begegne den Verzweifelten und Verirrten, den Einsamen und den an Leib oder Seele Kranken. Führe uns an deiner guten Hand zum ewigen Ziel und lass nicht zu, dass der böse Feind irgendwann und irgendwie Macht über uns gewinnt. Amen. Wir beten gemeinsam. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Wieder Platz zu nehmen. Wir wollen singen, nun gehören unsere Herzen, die Strophen 2 und 4 vom angezeigten Lied. Im Namen Jesu laden wir sehr herzlich ein zum Heiligen Abendmahl im Anschluss an diesen Gottesdienst. Wir haben das so umgestellt, eben gerade wegen den steigenden Corona-Zahlen, dass wir das Abendmahl im Anschluss feiern. Diejenigen, die am Abendmahl teilnehmen möchten, bitten wir nach dem Segen, die Sitzpositionen hier unten im Kirchenschiff zu besetzen. Aber nach wie vor die Abstände von 2 Metern zum nächsten Haushalt einzuhalten. Wir feiern das Abendmahl so, dass wir die Abstands- und Hygieneregeln einhalten können. Herzlichen Dank an den Posaunenchor und an das Anspielteam und alle, die eben in diesem Gottesdienst mitgewirkt haben. Das Opfer heute erbieten wir für den Arbeitskreis Hilfe für Schwangere. Vielen Dank für alles, was Sie geben. Am Donnerstag ist um 19 Uhr Sitzung des Gesamtkirchengemeinderats im Bregitzer Haus. Die weiteren Termine der nächsten Woche entnehmen Sie bitte dem Amtsblatt oder der Homepage. Wir laden herzlich ein zu den Gottesdiensten am 21. November hier in der Laurentiuskirche um 9 Uhr und 10 Uhr, dem Ewigkeitssonntag, den ich wieder mit Ihnen zusammen feiern darf. Wir gedenken in diesem Gottesdienst der im vergangenen Kirchenjahr verstorbenen Gemeindeglieder. Um 10 Uhr ist Kinderkirche im Bregitzer Haus. In Thalheim ist am Sonntag kein Gottesdienst. Herzliche Einladung nach Heiderbach. Ich habe mir noch etwas überlegt, weil sich jetzt eben gerade die Corona-Lage wieder so zuspitzt und das auch Schatten reinwirft in die Gemeinde. Deshalb habe ich mir überlegt, ob im Anschluss an das Abendmahl vielleicht noch eine kleine Runde Austausch zu dieser Frage gewünscht wird, weil ich zusehends auch sehe, wie das auch die Gemeinde aufspaltet und trennend wirkt. Also wer Interesse hat, nach dem Abendmahl noch einfach zu einem kleinen Austausch, wo man auch auf Abstand hier sitzt, zusammen zu bleiben für eine knappe halbe Stunde, was weiß ich, nicht lang, der ist herzlich dazu eingeladen. Beim Verlassen der Kirche beginnt wie immer die Kanzelseite von hinten nach vorne, dann die Taufsteinseite und zuletzt die Empore. Die Seitenausgänge können auch benutzt werden. Bitte werfen Sie Ihre Kontaktdaten in die bereitgestellte Box und halten Sie den Abstand ein. Wir dürfen uns unter den Segen und das Geleit Gottes stellen. Wie gesagt, nach dem Segen, die da bleiben möchten, sind zum Abendmahl herzlich eingeladen. Der Herr segne dich und behüte dich. Der Herr lasse sein Angesicht leuchten über dir und sei dir gnädig. Der Herr erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden.